Ja, ich darf euch hier vom Pult aus noch einmal begrüßen. Und ja, heute geht die Reise weiter. Ja. Wir sind bei der Apostelgeschichte, ja, fast eine unendliche Geschichte. Und es geht noch weiter. Wir sind mittendrin. Letzten Sonntag hat uns Peter Müllner eingeführt in die erste große Reise des Apostels Paulus. Mit Paulus unterwegs sind Barnabas und Johannes, auch Johannes Markus, der als Autor des Markus-Evangeliums gilt. Und im Handgepäck haben sie das Evangelium von Jesus Christus. Und dieses haben sie auf der Insel Zypern schon reichlich geteilt. Ja, schauen wir kurz auf die Karte. Ohne Karte geht es nicht. Ja. Und ja, wo sind sie gestartet? Ja, in Syrien, in Antiochia sind sie gestartet. Dann sind sie zum Hafen übergesetzt nach Zypern und haben eigentlich die ganze Insel vom Osten nach Westen durchwandert. Ja, und hier steckt oder hier setzt unser heutiger Text ein, Apostelgeschichte 13, Vers 13. Von Paphos fuhr Paulus mit seinen Begleitern ab und kam nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Sie selbst wanderten von Perge weiter und kamen nach Antiochia und Pisidien. Dort gingen sie am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. Also auf der Insel Zypern, hier, sie stechen in See und kommen dann nach Antalya. Ja, die Stadt ist heute noch bekannt, Antalya, eine Millionenstadt. Ja, vielleicht war ich schon wieder mal dort, war mal auf Urlaub in der Türkei vor. Kann es gut sein, dass man dort am Flughafen ankommt. Ja, von dort gehen sie weiter nach Perge. Ja, das ist ja, vielleicht 20 Kilometer und auch heute weiß man noch, wo das liegt. Auch dort gibt es sozusagen aus der Antike noch Überreste, da gibt es Überreste von griechisch-römischen Theatern, Tempeln und dergleichen, kann man also dort besichtigen. Ja, Lukas vermerkt noch kurz, dass Johannes das Team verlässt. Ja, mehr steht darüber nicht, in Kapitel 15 wird uns dieser Mann wieder begegnen. Paulus und Barnabas aber, sie wandern weiter bis nach Antiochia in Pisidien. Sehen wir hier nördlich und ja, heute heißt die Stadt Jalbatsch oder so ähnlich. Ja. Und auch dort ist noch historische Überreste des alten Antiochia. Ja, das steht so ganz einfach da, aber wenn wir denken, ja, das sind ungefähr 200 Kilometer. Ja. Bergauf, bergauf, 2000 Höhenmeter geschätzt, ja, die sie da überwunden haben. Also die waren da schon einige Tage unterwegs. Ich suche ungefähr, wie weit wäre das ja, von uns aus? Ja, vielleicht nach Linz, nach Graz oder nach Budapest, ja, zu Fuß, ja, nicht schlechter. Und die haben das meistens so gemacht. Wenn sie nicht auf See waren, sind sie zu Fuß gewandert. Ja, vielleicht fragt sich einer, ja, wieso gibt es da schon wieder in Antiochia? Da gibt es einen und da schon wieder. Ja, das hat historische Gründe. Vielleicht kennen Sie noch den Namen Alexander der Große. Er hat ein riesiges Weltreich gegründet, das aber nach seinem Tod zerfallen ist in einzelne Teile. Und der asiatische Teil, der hat auch einige Könige gehabt und die haben alle Antiochus geheißen. Und deshalb ist zu Ehren dieser Könige einige Städte gegründet worden. Eine Vorgangsweise hat bis in die Neuzeit, wir kennen die Stadt Washington zum Beispiel, auch nach einem Mann genannt. Oder wir kennen Beispiele aus der jüngeren Geschichte, das ist Stalingrad, Leningrad, Karl-Marx-Stadt in Deutschland. Die haben sich wieder zurückbenannt teilweise. Leningrad heißt jetzt Petersburg, St. Petersburg, auch wieder nach dem Namen eines Herrschers genannt. Also das ist durchaus eine übliche Praxis und daher gibt es da in diesem römischen Reich einige Städte, die Antiochia heißen. Ist ja bei uns also, dass es mehrere Orte gibt, ne? Neustadt und was gibt es, was ich gefühlt und andere Orte auch die gleich heißen. Na gut. Ja. Was wissen wir noch über Antiochia? Das war eine sogenannte Veteranenkolonie, oder die hat es dort gegeben. Die römischen Kaiser haben für die altgedienten, sozusagen pensionierten Soldaten Wohnsitze geschaffen an verschiedensten Orten im Reich. Und das hat es auch in Antiochia gegeben, so nebenbei. Dann begegnen uns einige Juden, eine jüdische Synagoge dann noch später. Wieso gibt es da so viele Juden? Auch das hat zum Teil Gründe, weil die Römer haben in den meisten Zeiten die Juden geschätzt, weil sie verlässliche Leute waren und die wurden daher gern auch als Beamte eingesetzt, die dort ihren Dienst verrichten konnten. Ja, was machen jetzt Paulus und Barnabas? Für den Juden naheliegend, was machen sie am Sabbat? Sie gehen in die Synagoge, dort ist der normale Gottesdienst jede Woche für die Juden in der Synagoge. Und unser Text setzt dann fort, nach der Lesung aus dem Gesetz und den Propheten schickten die Synagogenvorsteher zu ihnen und ließen ihnen sagen, Brüder, wenn ihr ein Wort des Trostes für das Volk habt, so redet. Da stand Paulus auf, gab mit der Hand ein Zeichen und sagte. Ja, was er sagt, sehen wir hier. Und ihr seht, das ist ziemlich viel Text und das jetzt im Detail zu lesen, das wollen wir uns heute ersparen und ihr müsst mir halt vertrauen, dass ich das gut zusammenfasse. Ja, die Predigt von Paulus, wie schaut sie aus? Und ich habe das einmal so getitelt, zuerst einmal die Predigt des Paulus, eine Bilderbuchgeschichte. Wieso? Ja. Wenn man sagt, das ist wie ein Bilderbuch, dann meint man eigentlich, das ist alles perfekt und super. Und so ähnlich läuft es auch an diesem Gottesdienst. Das fängt schon mal optimal an. Warum? Der Paulus wird gebeten, das Wort zu ergreifen. Ist ja super, ne? Das wünschen wir uns ja auch manchmal, ne? Dass man uns fragt. Ja? Was glaubst du eigentlich? Wieso rennst du da jeden Sonntag zum Gottesdienst? Und, also es fängt schon einmal sehr gut an. Und was können wir da jetzt so grob auf einmal herausfiltern? Er spricht in seiner Predigt dreimal seine Zuhörer direkt an. Das ist schon mal gut, ne? Ich kann nicht. Irgendwo hat man gesagt, eine gute Predigt muss drei Teile haben. Hat man, Werner, hat man das am Seminar gelernt?
Vier Teile.
Das
war in der Schweiz.
Was man da am vierten Punkt nimmt. Ja. Aber gut, es gibt da, ist ja eigentlich auch wurscht. Ja. Ist sowieso nicht ganz ernst gemeint. Ja. Das jetzt, da kann man verschiedener Meinungen. Aber Paulus teilt das einmal in drei Bereiche. Er spricht immer am Beginn sozusagen eine Gedankenfolge die Zuhörer direkt an. Wer das nachlesen will, das ist in Vers 16, in Vers 26 und in Vers 38. Und in Vers 16 fängt er an und sagt, ihr Israeliten und ihr Gottesfürchtigen, hört! Und was macht er, was sagt er. Im ersten Punkt versucht er, seine Zuhörer dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Und die Zuhörer sind Juden und Gottesflüchtige. Also Juden und Gottesflüchtige, die Gottesflüchtigen sind die, die zwar von Geburt keine Juden sind, aber trotzdem dem jüdischen Glauben und dem Glauben der Juden nahestehen oder vielleicht sogar dem Judentum beigetreten sind, obwohl es gar keine wirklichen Juden sind. Und er beginnt mit der Geschichte Israels. Etwas, was jedem Juden wahrscheinlich von Kind auf vertraut ist. Er beginnt damit, wie er erzählt, ja, Gott hat dieses Volk Israel erwählt, er hat es aus Ägypten herausgeführt, er hat Propheten gesandt, wie zum Beispiel Samuel, er hat dem Volk Könige gegeben, wie David und Saul. Und er spricht davon, dass Propheten von einem Retter gesprochen haben. Und dieser Retter soll ein Nachkomme Davids, des Königs, sein. Und schließlich sagt er, Jesus ist dieser Nachkomme Davids, der Retter ist. Und dann spricht er seine Zuhörer zum zweiten Mal an, Vers 26. Und er sagt, Brüder, ihr Söhne Abrahams und ihr Gottesfürchtigen, uns wurde dieses Wort des Heils gesandt. Und damit beginnt er den zweiten Teil seiner Predigt. Und nachdem er die Zuhörer abgeholt hat, sozusagen dort, wo sie stehen, schwenkt er um zum eigentlichen Thema, nämlich Jesus. Ab jetzt geht es um Jesus in der Predigt. Und er erklärt den Zuhörern, wie jetzt die Juden und die Führer des Volkes in Jerusalem Jesus nicht erkannt haben, als den, der er ist. Und dass sie, ohne es zu wissen, eigentlich damit prophetische Worte erfüllt haben und Jesus verurteilt haben und ihn durch Pilatus ans Kreuz haben schlagen lassen. Und Paulus erzählt weiter, wie Jesus begraben worden ist, wie er auferstanden ist und viele Tage hindurch seinen Jüngern erschienen ist. Und noch einmal bekräftigt er, Jesus ist auferstanden. Und diese Jünger, die könnte man noch als Zeugen befragen. Und dann, zum dritten Mal, wendet sich Paulus an die Zuhörer. Und dann sagt er, das sollt ihr also wissen, meine Brüder, Vers 38. Das sollt ihr also wissen. Ja, was? In Jesus liegt die Vergebung der Sünden, fährt er jetzt fort. Und jeder, der glaubt, wird gerecht gemacht. Ja, Vergebung der Sünden, ich glaube, klar, was heißt gerecht gemacht, sollte uns auch ganz klar sein, dass es wie bei einer Gerichtsverhandlung, wenn man so dann freigesprochen wird. Ja, angeklagt, aber freigesprochen. Im Glauben an Jesus ist es möglich. Vergebung der Sünden und vor Gott gerechtfertigt dasteht, so sagt es das Neue Testament. Und ganz deutlich ruft Paulus damit eben zum Glauben an Jesus auf. Und die Predigt, die bleibt nicht ohne Wirkung. Wir lesen, dass sich viele Leute anschließen. Und nachher, nach der Predigt, kommen sie zu auf Paulus und Barnabas. Und wahrscheinlich löchern die beiden über das, was sie gesagt haben. Und wir lesen im Text, dass sie noch lange weitergeredet haben. Und die Juden laden dann die beiden ein, am folgenden Sabbat, also eine Woche später, noch einmal zu sprechen. Schöne Geschichte, oder? Ja, sehr schöne Geschichte, oder? Ja, fast perfekt. Das heißt, wir werden sie eingeladen und dann wird das Wort auch eigentlich sehr bereitwillig aufgenommen. Aber, kleiner Wermutstropfen, einige Juden ihnen kommt sozusagen der Erfolg von Paulus und Barnabas irgendwie in die falsche Kehle. Das ist ihnen ein Dorn im Auge, dass da die Leute sozusagen dem Paulus da förmlich nachlaufen. Es regt sich Eifersucht und Widerspruch und Gegnerschaft. Wie reagieren die beiden? Naja, in 46 lesen wir das. Paulus und Barnabas aber erklärten freimütig: Euch, den Juden, musste das Wort Gottes zuerst verkündet werden. Da ihr es aber zurückstoßt und euch des ewigen Lebens unwürdig zeigt, wenden wir uns jetzt an die Heiden. Ein neues Kapitel beginnt, könnte man sagen. Und wir sehen, die Feindschaft der Juden, die kann eigentlich das Evangelium nicht aufhalten. Die Heiden, also die völlig außerhalb der jüdischen Gemeinschaft leben, die freuen sich. Sie sehen, ja, da ist was auch für uns. Da kommt auch was für uns. Da kriegen auch wir was davon ab. Das Heil gilt allen Menschen und nicht nur den Juden. Und das Wort verbreitete sich in der ganzen Gegend und viele wurden gläubig, lesen wir im Text. Und das Kapitel, ja, schließt damit, dass wir lesen, die Juden versuchen jetzt die Leute aufzuhetzen. Und sie schaffen es, ja. Die Oberschicht der Stadt, ja, ganz rebellisch zu machen. Und Paulus und Barnabas werden aus der Stadt vertrieben. Wir ziehen weiter. Aber, wie schließt dieses Kapitel im Vers 52? Da heißt, die Jünger waren voll Freude und erfüllt vom Heiligen Geist. Natürlich nicht, weil der Paulus vertrieben ist, sondern weil sie Jesus gefunden haben. Ja? Weil sie sehen, da liegt das Heil in dieser Botschaft, da ist ewiges Leben in dieser Botschaft. Ja, wir kommen schon zum Ende. Die Geschichte, die eigentlich ja, fast perfekt abgelaufen ist. Ja, wie im Bilderbuch wirklich. Ja. Zuerst wird der Paulus gefragt, ja, sie soll was sagen. Haben sie die Möglichkeit, ihre Predigt zugeschnitten auf die Zuhörer zu bringen? Und viele Leute schließen sich ihnen an und kommen zum Glauben. Und dann noch dazu eine ganze Reihe von Leuten auch außerhalb der jüdischen Gemeinde. Ja. Eine wirklich sehr, sehr bewegende und schöne, ja, ich möchte sagen, fast perfekte Geschichte hier. Was nehmen wir jetzt aber davon mit? Das ist immer die Frage. Können wir da was daraus lernen? Und ja, eins kann man schon sagen, es gibt kein Standardrezept, wie wir jetzt sozusagen mit Menschen reden können, wie das Evangelium verkündet werden kann. Aber vielleicht kann man anhand von ein paar Fragen ein bisschen was aus diesem Abschnitt mitnehmen, was auch für uns persönlich von Bedeutung sein kann. Das Erste, was wir da noch gesehen haben, Paulus hat seine Rede genau auf die Zuhörer abgestimmt. Er weiß, er ist in der Synagoge. Und die Juden, die wissen genau, wovon er da spricht, nicht? Wenn er anfängt bei den alten Israeliten und bei den Propheten und Königen. Und das könnte auch für uns von Bedeutung sein. Wenn wir vom Evangelium sprechen, ja, kennen wir unser Gegenüber? Oder, ja, okay. Manchmal ist man, oder früher, das so erlebt. War in der Versuchung, hat er gesagt, ja gut, ich habe dir jetzt das Evangelium verkündet, Jesus ist für deine Sünden gestorben, jetzt mach damit, was du willst, sozusagen. Und das ist aber nicht das, was Paulus da macht. Er geht sehr gut auf seine Zuhörer ein, er kennt sie. Ja. Und man kann sagen, der holt die Leute dort ab, wo sie stehen. Und nicht nur eine Verkündigung, wir sind ja, wir müssen jetzt verkündigen und wenn allen Menschen das Evangelium verkündet ist, dann kommt Jesus wieder und alles ist leer. Ja. So scheint es nicht zu sein. Er kennt die Leute und holt sie einmal dort ab, wo sie sind. Dann der zweite Punkt. Hinführen zu Jesus. Hinführen zu Jesus. Wie kann man das schaffen, dass man jetzt sozusagen irgendwann die Kurve kratzt und Jesus als den Gekreuzigten und Auferstandenen zeigt? Das wäre der zweite Schritt. Dann der dritte Schritt, oder wieder eine Frage, wie schaffen wir es, wirklich konkret einmal zum Glauben zu ermutigen und zu zeigen, ja, im Glauben ist Vergebung. Vergebung der Sünden und Gerechtigkeit vor Gott. Und das Letzte, das wir sehen in der Apostelgeschichte und auch in dieser Geschichte, dass sich sehr oft Widerstand, dass sehr oft Widerstand gleich da ist. Ja. Viele Leute folgen Jesus nach der Predigt von Paulus und Barnabas. Und trotzdem, ja, auf einmal ist Widerstand da, Gegnerschaft. Ja. Geht sogar so weit, ja, die müssen abhauen. Um ihre eigene Sicherheit will. Und das ist nicht das erste, nicht das letzte Mal, wenn wir die Geschichte weiterlesen werden. Aber wir sehen, dass Widerstand und Gegnerschaft der Ausbreitung des Evangeliums keinen Abbruch tut. Manchmal sogar ist das Gegenteil der Fall. Dass das Evangelium umso stärker wird, je größer der Widerstand ist. Und bei uns denkt man sich, in unseren Zeiten ist überhaupt der Widerstand, kann jeder glauben, was er will. Und dadurch, ich meine, kann man sagen, dass das Evangelium dadurch auch ein bisschen an Kraft verliert, weil alles geht. Aber können wir als solches oder so direkt nicht ändern. Aber Widerstand, ja, tut dem Evangelium keinen Abbruch. Ja, soweit einmal für heute, was ich aus diesem Text so heraus gearbeitet habe. Was mir am Ende noch wichtig ist, das ist, wie der Text eigentlich schließt. Ja. Die Jünger waren voll Freude und erfüllt vom Heiligen Geist. Und das möge auch bei uns so sein. Voll Freude und erfüllt vom Heiligen Geist.